Ich lese uns einen Text aus dem Neuen Testament, Lukas 6, ab Vers 36, wo der Herr Jesus sagt zu denen, die ihm zuhören: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch auch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg zeigen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Der Herr Jesus wusste, warum er das predigen musste. Es heißt an einer anderen Stelle, man musste ihm nicht sagen, was im Menschen ist. Er kannte sie alle. Er kennt auch mich. Er kennt auch dich. Deswegen musste er das sagen, weil er uns kennt. Er weiß, was wir denken gegeneinander, übereinander, wie Menschen miteinander umgehen. In der Welt und manchmal sogar unter den Jüngern. Er musste seine Jünger auch maßregeln und sagen: Halt, seid ihr nun der Meister oder bin ich es? Ihr streitet darüber, wer der Größte ist unter euch. Wer ist wirklich groß? Gott ist groß. Gottes Sohn ist groß. Ihr seid nur Brüder. Und ihr habt alle irgendwo ein Stück Holz im Kopf oder im Auge. Unterschiedlich groß der Splitter oder der Balken. Aber alle haben so ein Stück Holz in sich. Und überall muss das Holz entfernt werden. Und jeder sollte darauf achten, dass bei ihm das Holz zuerst mal entfernt wird, bevor er sich als Arzt des Nächsten aufspielt. Das sind so klare Worte, die der Herr Jesus sagt. Und er will damit auch sagen, euer Augenmerk soll doch vielmehr auf das gerichtet sein, was schon gewachsen ist und was gut ist. Ich habe da von Focko Richert ein paar Gedanken gelesen, die so lauten: Das ist dir gut gelungen, weiter so. Da hast du dir aber besonders viel Mühe gegeben. Das hast du hervorragend gelöst. Damit kannst du dich sehen lassen. Wenn solche Sätze des Lobes in entsprechenden Situationen reichlich parat wären, wäre zumindest unsere Umgebung wesentlich verändert. Eine Anerkennung von Mensch zu Mensch, ob nun als Erwachsener zum Kind oder als Kind zum Erwachsenen, als Lehrer zum Schüler, als Arbeiter zum Angestellten oder umgekehrt, jede nur erdenkliche Begegnung unter Menschen braucht auch mal ein Lob. Die Gesellschaft um uns her ist allerdings eher umgekehrt gepolt. Es wird getadelt ohne Ende. Wer überlegt schon heute, wie er morgen seinem Chef ein Lob aussprechen könnte? Wenn ein Lob fällig ist, dann sollte das doch vom Vorgesetzten kommen und nicht umgekehrt, sagt man. So jedenfalls denkt der Mensch schnell in seiner Erwartungshaltung. Im Schwäbischen, so sagt er, gilt: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Da ist man schon heilfroh, wenn man nicht geschimpft bekommt. aber nur ungescholten davonkommen, ist noch ein bisschen zu wenig. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach einer lobenden Anerkennung, egal ob er Chef oder Angestellter, ob er Vater, Mutter oder Kind, ob er jung oder alt ist. Ein ganz neues Augenmerk. Ach, das hat mir gefallen, was du dort machen konntest. Das geht nicht direkt an dem Splitter und Balken vorbei, der ist vielleicht auch noch da. Aber um eine Operation vorzunehmen, sollte mutmachend zuvor gesagt werden, die gelingt. Ein Ärztegespräch vor einer Operation wird auch so geführt. Da wird erstmal dem Patienten das Gute dargereicht und gesagt, also das und das machen wir, aber danach wird es auch gut und eigentlich die Komponenten im Blut und im Körper stimmen auch. Also die Operation kann man durchführen. Und dann ist der Patient erstmal ermutigt. Ach, wenn das so ist, brauche ich ja keine Angst haben. Dann kann ja ruhig die Entfernung des unguten Teils geschehen. Ja, ein Lob ist doch sehr wichtig. Das ist das Wesen der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit Gottes, dass er zuerst zu uns gesagt hat, dass er uns lieb hat. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich mein Leben am Kreuz für dich gelassen. Also hat Gott die Welt geliebt. Darum hat er diesen furchtbaren Tod erlitten. Er hat nicht gesagt, ich werde jetzt mal den Tod erleiden und jetzt hast du mich gefälligst zu lieben. Nein, ich habe dich zuerst geliebt. Das heißt, du bist mir schon vorher wertvoll gewesen. Obwohl du noch so verkorkst warst in all deinen Handhabungen, da war so gar nichts Gutes an dir. Aber ich habe dich bereits schon geliebt. Und das wollte ich dir schon mitteilen. Und darum ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Als Kinder Gottes sollen wir das auch ganz neu im Sinne unseres Textes lernen. Den Nächsten aus Liebe Gottes zu uns und somit zu ihm einzuladen, zu umsorgen, das Gute, das Liebenswerte hervorzukehren, deswegen sich über den Nächsten erbarmen. Wir sind ja von Natur aus, und das sagt der Herr Jesus hier zu seinen Jüngern und zu uns, eigentlich alles Blinde. Wir können einander eigentlich gar nicht leiten. Wir brauchen die Hilfe unseres Meisters, dass er uns Augen der Liebe schenkt für den Nächsten. Ohne ihn können wir das nicht, sind wir blind. Und zwei Blinde, na, die fallen natürlich beide in die Grube. Wir fallen alle in die Grube, wenn wir uns nur von Mensch zu Mensch gegenseitig leiten wollen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Der Herr wollte den Menschen dort in Israel damals und uns heute deutlich machen, dass ein richtiges Handeln am Nächsten, egal wie groß der Splitter ist, im Auge des Nächsten, nur dann stattfinden kann, wenn wir Wesensgemeinschaft mit unserem Meister haben. Denn wenn er Splitter rauszieht, tut's nicht weh. Wenn wir Splitter rausziehen, oh, dann gibt's nachher so eine große Schwellung, das ist schlimmer nachher als zuvor. Das können wir auch aus der Medizin oft nachverfolgen. Jesus sagt, ihr braucht mich. Und schon im Psalm gibt es einen deutlichen Hinweis, dass der Mensch unfähig ist, menschlich dem anderen richtig zu helfen. Und zwar die Hilfe zu geben, die nötig wäre. Im Psalm 49 steht, in den Versen 8 und 9, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewig. Er kann es nicht machen. Er kann dies nicht tun, damit der andere weiterlebt und die Grube nicht sieht. Das muss Gott tun. das muss er tun durch uns am Nächsten, ihn segnen durch uns. Aber selber können wir das nicht. Petrus wies auch die gläubige Gemeinde darauf hin, dass sie ja zu nichts anderem berufen ist, als einfach ihrem Meister nachzulaufen. Nur nachlaufen. Dann passiert das Richtige, dann passiert die Hilfe am Nächsten, dann geschieht auch Gesundung für den Nächsten. Ich lese uns diese Verse in 1. Petrus 2, 21. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Dazu seid ihr berufen. Einfach in seinen Wegen mitlaufen. Das genügt. Dann kommt es auch gut dem Nächsten gegenüber. Denn von Jesus, der vorangeht, heißt es doch, er hat keine Sünde getan. In seinem Mund ist überhaupt kein Betrug gefunden. Wenn er was redet, ist es immer die Wahrheit. Und Wahrheit ist immer Hilfe. Der Mensch redet von sich aus nie die Wahrheit. Er kaschiert immer alles zu seinen Gunsten, aber nie die Wahrheit. Denn die Wahrheit entlarvt ihn. Und die würde ihn ja frei machen. Aber er kann nicht frei sein ohne Jesus Christus. Hat er aber Jesus, hat er den Mut, in ihm frei werden zu dürfen. Dann hat er nämlich die Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich bin völlig verkorkst, aber ich habe einen, der ist rein und dem folge ich nach in seinen Fußstapfen. Das ist Jesus Christus. Petrus wusste auch darum, dass seine Hilfe, die er dem Herrn stets anbot, auch in der Maßregelung anderer Menschen immer versagte. Und ich denke auch, ich sage nicht zu viel, dass wir allzu oft die eigene Erfahrung in der Weise machen. Dass wir auch versuchen, Gutes zu tun, zu maßregeln, und unterm Strich ist es Ärger, Stress, Auseinanderdividierung. Hat nichts gebracht, außer Not, Sünde und letztlich Tod. Seid barmherzig, sagt der Herr Jesus. Und er setzt hinzu, und das könnte uns in Mark und Bein erschüttern und hoffnungslos werden lassen, wie euer himmlischer Vater. Also nicht nur ein bisschen versucht man, so ein Training durchzuführen, Barmherzigkeitstraining, vielleicht kriegt er das so ein bisschen hin. Nein, wie der Vater im Himmel. Darunter macht es der Herr nicht. Wie der Vater im Himmel. So sollt ihr auch barmherzig sein. Im Blick auf uns selbst müssten wir verzagen. Aber im Blick auf den, der uns vorangeht, dürfen wir sagen, ja. Dazu sagen wir ja. Denn es geht der uns voran, der die Barmherzigkeit hat wie der Vater im Himmel. Und wir laufen nur in seinen Fußtapfen hinterher und genießen, dass wir mit barmherzig sein dürfen. Das ist unsere Schau, die wir als Kinder Gottes auch für unseren nächsten Bruder, Schwester, auch den Menschen in dieser Welt haben dürfen und sollen. Es sollen also nicht die Schwächen und Fehler des Nächsten ein Hindernis werden, um an ihm Barmherzigkeit zu üben. Wenn Gott mich gesehen hätte nur in meinen Schwächen und Fehlern und Sünden, hätte er nie Barmherzigkeit an mir geübt. Nie. Er hätte gesagt, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Den Wolfgang kannst du vergessen. Aber er schaute nicht nur auf das, sondern er schaute auf mich als Seele, als geliebte Seele und sagt, dem will ich helfen. Dem will ich helfen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns auch durchziehen soll. Nicht die Fehler, die Schwächen des anderen sollen uns erstlich interessieren, sondern dem will ich helfen. Wie kann ich dem helfen? Es soll nicht so sein, wie in dem Gleichnis von dem Schalksknecht in Matthäus 18, wo der Herr Jesus sagt, da war einer, der seinem Herrn, Dienstherrn, Rechnung geben sollte und viel schuldig war, so stellte sich das heraus, und der dann aber seinen Herrn bat, bitte, ich will das alles abarbeiten und zurückzahlen und schenke mir Zeit. Und der Herr dann sagte, ich sehe dich ja, ich übertrage das anders an. Ich sehe jetzt mal nicht deine Schuld, sondern ich erlasse dir das alles, ich hab dich lieb. Der ging glücklich davon. Statt aber nun in dieser Barmherzigkeit, die er erfahren hat, auch den Nächsten zu sehen, fand er einen Menschen, der ihm ein wenig schuldig war. Den rüttelte er und schüttelte, du mit deinem, ja, mit deinem Stück Holz im Kopf. Du mit deinem Splitter da im Auge. Da wollen wir gleich mal dran arbeiten. Wenn du mir nicht sofort das Geld gibst, dann stecke ich dich ins Gefängnis. Wenn ich die Operation an dir nicht durchführen darf, dann ist es aus mit unserer Freundschaft. Das kam vor den Herrn. Und er zitierte diesen Mann zu sich und sagt, oh, hab ich bei dir den Balken nicht gesehen? Habe ich mit dir über deinen Balken gesprochen oder habe ich dich barmherzig behandelt? Habe ich dir nicht alles erlassen? Warum guckst du denn plötzlich zu dem anderen und siehst da den kleinen Splitter? Bist du nicht dankbar, dass ich dich nicht so behandelt habe, wie du den anderen behandelst? Der Herr Jesus gab ja diese Beispiele, weil er uns Menschen kennt. Er weiß, dass wir allzu oft geneigt sind, so zu handeln, die Fehler des anderen zu sehen und nicht mehr dankbar zu sein, dass unsere Fehler, die ja meistens viel größer sind als die des anderen, größer in Gottes Augen, dass sie uns vergeben worden sind. Im Brief an die Epheser schrieb der Apostel Paulus diesbezüglich und sagt zu den Gläubigen, die ja nun die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes gemacht haben, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, jeder Grimm und Zorn, das Geschrei, die Lästerung, sei doch fern von euch. Alle Bosheit soll fern sein. Sondern lasst das Gute, was ihr bekommen habt, aufleuchten. Seid untereinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, so wie Gott euch vergeben hat. Hier heißt es ja nicht, seid freundlich und herzlich, weil die alle gut sind. Die haben alle kein Stück Holz im Auge. Das heißt es nicht. Tut es, obwohl sie ein Stück Holz im Auge haben. Tut es. Wir haben auch noch ein Stück Holz im Auge. Und dennoch, Jesus führt uns weiter. Er hat uns nicht fallen lassen. Darum, tut es weg, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei. Betrübt nicht den Heiligen Geist, soll hier uns deutlich gemacht werden. Wiederum der Apostel Petrus, die Apostel, die waren ja alle davon durchdrungen, von dieser Lehre Jesu, und wollten sie natürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes gerne weitergeben. Da heißt das auch in 1. Petrus 3, Vers 8 und 9. Seid allesamt gleichgesinnt, seid mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet. Dazu seid ihr berufen, den Segen auch zu ererben. Hier wird wieder nicht gesagt, dass die, mit denen man so umgehen soll, alle vollkommen wären. Dass man sagt, ist ja wunderbar, den werde ich lieben, da werde ich brüderlich handeln, weil der überhaupt keinen Fehler mehr hat. Das steht hier nicht. Sondern es steht hier, dass wir es tun sollen, an den Gläubigen, den Menschen, wo so viel menschliches Beiwerk oft mitläuft. Da sollen wir diese Brüderlichkeit, die Barmherzigkeit üben, weil Gott sie an uns auch übt. Er hätte viel mehr Grund, uns aus dem Wege zu gehen und uns wegzuschubsen, aber er tut es nicht. Das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter hat er Jesus aus demselben Grund gegeben und zeigte, dass bloße Frömmigkeit nicht der rechte Lebensdienst ist hier auf Erden. In Lukas 10 lesen wir das ja, und das ist ja ein provokantes Beispiel, sehr provozierend. Denn er spricht ja zu Juden und er spricht von Juden, die etwas nicht gemacht haben. Und dann spricht er von einem Heiden und spielt quasi diesen gegen die frommen Juden. Und er erzählt die Geschichte, dass da von Jerusalem aus, die kommen ja vom Gottesdienst, nach Jericho ein Priester die Straße hinabzog und kam an einem vorbei, der überfallen worden war. Er sah den dort liegen. Aber er war ja so fromm. Und weil er so fromm war, durfte er den nicht anfassen. Er könnte sich ja verunreinigen. Und lief vorbei und ließ den liegen. Ein Levit, ein Helfer der Priester, kam auch und tat dasselbe. Und dann erzählte der Herr Jesus, da kam aber einer, den ihr eigentlich nicht mögt. Nämlich ein Samariter. Einer, der in eurer Gemeinschaft verpönt ist. Und der kam vorbei und der hat sich erbarmt über den. Nicht nur, dass er ihn angefasst hat, mit ihm geredet hat. Nicht nur, dass er vor Ort seine Wunden gelindert hat, sondern er hat ihn sogar noch in eine Pension gebracht. Und er hat sogar noch Geld gegeben, damit der gepflegt wird. Und wenn es mehr kosten würde, als er gerade gegeben hat, hat er versprochen, auf der Rückfahrt den Rest auch noch zu bezahlen. Und das war ein Samariter. So, jetzt sagt der Herr Jesus nicht. Er stellte ja die Frage den Gläubigen, wer hat denn da Barmherzigkeit geübt? Ist es nicht verständlich? Der Priester war doch toll. Der hat auf Reinheit geachtet. Der Levit sicher auch. Nein, der Samariter war echt. Der war echt. Und was sagt der Herr Jesus dann dazu? Geht hin und tut dasselbe. Er gibt ein Beispiel an einen in den Augen der Juden heidnischen Menschen. Tut das, was er getan hat. Denn das ist das, was ich an euch auch tue. Ja? Das steht viel höher als eure private Frömmigkeit. So hätte er sagen können. Denn Priester war immerhin ein Berufener. Es war nicht irgendwer. Ein Priester konnte nur Priester sein, wenn er aus dem Priestergeschlecht kam, das Gott berufen hat. Ein Levit konnte auch nur Diener sein am Tempel, wenn er zu dem Stamm Levi gehörte, den Gott ausgesondert hat. Gott hat das getan, war doch ein hohes Amt. Und doch sagt er, das war falsch. Die Frömmigkeit reicht nicht, um mir zu gefallen. Geht hin und übt die Barmherzigkeit. Tut das Gute. Der Samariter hat nicht gesagt, sag mal, wie ist denn dir das geschehen? Da geschieht er recht. Du hast sicher nicht aufgepasst, ne? Wollen wir mal deine Fehler erstmal hervorkehren, um zu sezieren, warum du hier so liegst und halb verblutet bist. Hat er nicht gemacht. Keine Rede davon. Tut mir leid, dass du dort liegst. Kann ich dir helfen? Wie kann ich dich vorwärts bringen? Wie kann ich dich begleiten durch die Zeit? Wie kann ich dich segnen? Oder wie wir eingangs gelesen haben, das ist dir gut gelungen, weiter so. Da hast du dir besonders viel Mühe gegeben. Positive Ansprache, positive Hilfe. Seid barmherzig, wie der himmlische Vater auch ist. Und im Psalm 103 lesen wir es schon, dass diese Barmherzigkeit und dieses Miteinander gehen und sich segnen, aus der Dankbarkeit Gott gegenüber entspringt. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Und so oft wir daran denken, dass Gott uns aus dem tiefsten Schlamm gezogen hat, sind wir so dankbar, dass wir den Splitter beim anderen überhaupt gar nicht mehr sehen. Weil die Dankbarkeit in unserem Herzen größer ist als die Schau von dem, was elendlich bei dem anderen noch aussieht. Aus dieser Dankbarkeit haben wir Fürsorge empfinden. Wie kann dem anderen auch geholfen werden? Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und dann steht, danach krönte er dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Krone, ja, Krone. Und diese Lebenskrone heißt, die empfangene Barmherzigkeit weitergeben, weiterreichen. Das andere, was der Herr Jesus hier sagte, dann danach, der Aufforderung zur Barmherzigkeit, richtet nicht. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Jesus Christus kam in diese Welt, und wir lesen in Johannes 3, Vers 17, nicht, dass er die Welt richte, sondern rette. Hier merken wir also, dass der lebendige Gott sein Wesen durch den Heiligen Geist in die Gläubigen geben will. Er sagt, ich bin nicht gekommen zu richten, also fangt nicht an, dass ihr das jetzt tut. Wenn ich nicht gekommen bin zu richten, sondern zu retten, dann richtet auch nicht. Denn wenn ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet. Jesus bietet sich seinen Jüngern und seiner Gemeinde an, in seinen Fußtapfen wandeln zu dürfen und ihm einfach ähnlicher zu werden. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, und das ist ja durch den Heiligen Geist gegeben, durch den Geist des himmlischen Vaters, da geht es ja auch um diese Frage, bin ich jetzt zum Richten in dieser Welt? Muss ich alles ausgleichen und richten oder nicht vielmehr einladen und retten? Da steht hier, wer bist du eigentlich, der du einen fremden Knecht richtest? Eine Fragestellung. Wer bist du eigentlich, dass du dies tun kannst? Das wird an mich gerichtet. Ich werde abgefragt, wer ich bin, dass ich wage, einen anderen zu richten. Jesus ist nicht gekommen zu richten. Und ich wage das. Ich soll einladen. Ehe der andere steht oder fällt seinem Herrn. Er wird stehen bleiben. Denn der Herr kann ihn auch aufrecht erhalten, so heißt es hier. Und dann wird aufgezählt, was der eine und der andere macht. Der eine, der hält alle Tage gleich und der andere ein von anderen. Der eine sagt, Sonntag ist mein Feiertag. Der andere sagt, Freitag ist mein Feiertag oder Samstag ist mein Feiertag. Was ist das? Eigentlich nichts. Und dann heißt es hier, richte den nicht. Lass ihn. Der Herr kann ihn festhalten, dass er steht. Das brauchst du nicht machen. Der Apostel Paulus schrieb ja von sich selbst und sagte, Selbsterkenntnis weitergebend, ich habe das noch nicht ergriffen. Ich bin nicht vollkommen wie mein Herr äußerlich. Darum steht es mir nicht zu, so zu handeln wie mein Herr. Nämlich ihm ist die Möglichkeit des Gerichts gegeben, aber er hat nicht gerichtet und ich darf das schon gar nicht. Seine Unvollkommenheit im äußeren Wandel bekannte Paulus und sagt, ich jage nach, dass ich Jesus ähnlicher werde. Wie haben wir also gelesen im Predigttext? Ich lese nochmal Lukas 6, 41. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und den Balken in deinem Auge nimmst du gar nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Und dann kommt dieses sehr scharfe Wort, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das Selige zurechtbringen des Nächsten sollen wir dem Herrn überlassen. indem wir den Nächsten einladen, auf Jesus zu blicken. Denn nur der Vollkommene darf den Unvollkommenen richten. Nur der Vollkommene. Und wer ist vollkommen? Das ist Jesus Christus. Das will der Herr hier seinen Jüngern sagen. Er wusste ja, wie sie gegeneinander standen, wie sie diskutiert haben, wer vorne ist, wer hinten herlaufen muss und so weiter. Ja, war ja alles da unter ihnen. Wer ist vollkommen, ihr lieben Jünger? Petrus, bist du vollkommen? Nein. Andreas, bist du vollkommen? Nein. Johannes, bist du es etwa? Nein. Alle Jünger mussten das verneinen. Deswegen fingen sie auch an beim letzten Abendmahl, als Jesus sagte, es wird einer unter euch mich verraten. Kam jeder in Frage. Herr, bin ich's? Bin ich's? Plötzlich haben sie verstanden, dass sie die Möglichkeit haben, das Schlechte zu tun. Vorher haben sie noch gedacht, nein, wir machen alles bestens. Aber jetzt merken sie, bin ich's, bin ich's, bin ich's. Denn ich kann ja nicht für mich garantieren, wenn der Herr mich nicht an die Hand nimmt. Und somit, wo das verstanden wurde, sagt der Herr, dann kommt noch ein Punkt dazu. Übt Barmherzigkeit, wie der Vater im Himmel euch gegenüber. Dann richtet nicht und tut an etwas, wenn ihr doch einen Fehler beim anderen seht. Dann vergebt. Dann vergebt. Dann heißt es nicht, oh ja, jetzt haben wir den Fehler gesehen, jetzt dürfen wir doch mit der Zange kommen und dort operieren. Nein, dann vergebt. Dann vergebt. So haben wir in Vers 37 gelesen. Vergebt. So wird euch auch vergeben. Ja, da wird euch auch der Balken, der leider immer wieder so nach vorne tritt, auch vergeben, dann gucke ich auch nicht danach. Ihr seid ja auch noch nicht vollkommen. Bitte, dann vergebt, wenn ihr den Splitter seht. Dann betet darum, wie ihr vielleicht dem Bruder, der Schwester helfen könnt. Es soll also immer deutlich bleiben, dass Gott uns viel mehr vergeben hat, als wir anderen zu vergeben hätten. Die Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber soll unser Christsein mit barmherziger Liebe in Vergebung prägen. Und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, liebe Geschwister, es ist oft ein Studium, das anzunehmen. Es ist uns nicht von vornherein so eigen. Aber wohl dem, der sich diesem Studium in der Nachfolge Jesu aussetzt. Denn Gott will uns alle in sein ewiges Reich führen. In das Reich der Fleckenlosigkeit, der Reinheit, der absoluten Gerechtigkeit. Und aus dieser Erkenntnis heraus, die Jesus hier den Jüngern gab, die sie aufnehmen sollten und zulassen sollten, kommt der Punkt des freizügigen Segens hervor. Kommt die Freizügigkeit zu segnen, zu segnen, zu segnen, zu segnen. Gott segnet freizügig. Er segnet nicht nach dem, was wir sind, sondern nach dem, was wir sein wollen. Er segnet uns nach dem, dass wir gehorsame Kinder Gottes sein wollen, dass wir Barmherzigkeit üben wollen wie der Vater im Himmel. Danach segnet er uns. Er segnet uns nicht nach dem Jetzt-Zustand. Er gibt immer mehr, als wir eigentlich erwarten können. Das ist auch ein Punkt. Darum haben wir hier gelesen in diesem Abschnitt, gebt, dann wird euch gegeben, ein vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch messen. Wenn ihr reichlich segnet und gebt und dem Nächsten zur Seite steht, mit der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, werdet ihr desgleichen überhäuft davon. Denn der himmlische Vater weiß, dass ihr das bedürft und braucht. das freizügige Geben von auch Zuwendungen, sei es im Wesen oder auch in materiellen Gütern in der Gemeinde, drückt ja einfach die Zugehörigkeit zum himmlischen Vater aus. Paulus ermahnte ja die Gemeinde zu Korinth, diesmal unter sich zu prüfen. Und wir kennen dieses Wort, wo er sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Darum einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Prüft euch, ob ihr freiwillig andere segnet. Vielleicht an diesen Orten, wo ihr auch seht, manches ist nicht so segenswert. Aber da ist ein Punkt, da wollen wir helfen. Wie der Samariter dem Überfallenen. Und das macht Gemeinde Jesu auch in unserer angefochtenen Zeit aus, dass sie das kann. Mit welchem Maß wir unseren Nächsten messen, werden wir auch gemessen werden. Gott wird es sehen und er wird uns so behandeln, wie wir den Nächsten behandeln. Er, Gott selbst, ist der größte Geber, der Geber des wahren Lebens. Etliche Bibelstellen könnten wir dazu anführen. Keiner kann Gottes Gaben überbieten, aber wir können darum bitten, in seinen Fußtapfen zu wandeln und auch fröhliche Geber des Segens für den Nächsten zu werden. Und eines sagte der Herr Jesus hier auch, und das dürfen wir nie vergessen, er ist der Meister. Wir sind bloß Brüder und Schwestern. Und selbst wenn der Jünger wie der Meister würde, würde er doch nie höher als der Meister werden. Nie. Jesus bleibt der Meister. Er ist der Maßstab für alle Dinge. Und jetzt verstehen wir auch den Wochenspruch, einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es ist das Gesetz der Barmherzigkeit und der Liebe. Und noch einmal will ich diesen Foucault Richards hier zu Wort kommen lassen. Er sagt noch, die Sätze am Anfang über das zwischenmenschliche Lob sollen nun praktisch unter die Lupe genommen werden. Wird denn eine Mutter einfach zu ihrem Kind sagen, ich lobe dich? Oder gehen wir an den Arbeitsplatz und sagen als Angestellter zum Chef, ich lobe Sie? In beiden Fällen werden Sie uns zumindest fragend anschauen. Irgendetwas ist daran merkwürdig. Sie werden sich dann fragen, wofür werde ich denn gelobt? Es reicht doch nicht einfach zu sagen, ich lobe dich. Speziell also den Nächsten segnen. Ich lobe dich oder ich danke dir für das. Das ist dir gut gelungen. Weiter so. Da hast du dir aber besonders viel Mühe gegeben. Das hast du hervorragend gelöst. Damit kannst du dich sehen lassen. Also, so schreibt er weiter, fangen wir doch wieder neu damit an, unser Lob mit Inhalt zu füllen. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist.